meine Predigtüberschrift passt vielleicht. Was für eine Schweinerei. Habt ihr schon mal so eine Predigtüberschrift gehabt? Was für eine Schweinerei. Wir sind ja so in dieser Serie unterwegs mit Jesus. Und da geht's heute so gedanklich an das Ostufer des Sees Genezareth. Es ist eine recht ungewöhnliche Begebenheit, weil da uns merkwürdige Dinge berichtet werden, die man gar nicht so leicht einordnen kann, wo man nicht genau weiß, was soll man jetzt davon halten. Jedenfalls die Tierliebhaber oder Tierschützer unter uns werden heute starke Nerven gebrauchen. Markus 5, Abvers 1 lese ich mal. Etwas längerer Text. So gelangten sie, also Jesus und seine Jünger, an die andere Seite des Sees in das Gebiet der Gadarener. Jesus war kaum aus dem Boot ausgestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn Fesseln anlegte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief: Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen: Verlass diesen Mann, du böser Geist. Dann fragte Jesus: Wie heißt du? Der Geist erwiderte: Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehte der Geist. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine, und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menschenmenge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen. Da baten sie Jesus, fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von den Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm: Nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der 10 Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Soweit unsere Geschichte heute. Ich denke, die meisten von euch werden sie schon mal gehört haben. Und ich habe mir so gedacht, ganz schöne Schweinerei, was da abgeht. Ja. Zunächst habe ich mal mich gefragt, ja, wer kommt denn in dieser Gegend auf den Gedanken, Schweine zu halten? Habt ihr euch das mal gefragt? Also ich stelle manchmal solche Fragen. Ne? Wer sich ein bisschen so mit dem Judentum oder auch mit dem Pharisäertum auskennt, und die hat einen großen Einfluss da in der Gegend, da muss doch sich Gedanken gemacht haben, was soll diese Schweineherde da? Schweine gelten als unrein. Unreine Tiere ist sogar das Bild für das Unreine im Judentum. Schweine und Juden, das geht gar nicht. Und mit diesem Wissen liest man da dann auch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn mit ganz anderen Augen, ja? Der am Ende bei den Schweinen landet. Wie tief muss der gesunken sein? Wie krass, was da Jesus auch erzählt. Ein jüdischer Mann landet bei den Schweinen, und als ob das nicht schon genug wäre, ihm wird das noch vorenthalten, das, was den Schweinen zum Essen angeboten wird. Sozial gesehen war er ganz unten, noch unter den Schweinen. Oder auch der syrische König Antiochus, der wusste das. wie die Juden zum Thema Schwein stehen. Und als er in der Zeit zwischen den Testamenten das jüdische Volk beherrschte, da opferte er im Tempel auf dem Altar ein Schwein. Was für ein Gräuel für die Juden. Juden und Schweine, das geht gar nicht. Und in dieser Zeit, wo diese Geschichte spielt, da spielt auch die Lehre der Pharisäer eine große Rolle in diesen Tagen, auch in den Tagen Jesu. Und die Pharisäer, sie waren ja schon seit ca. 300 Jahren ungefähr auf der Bildfläche gewesen. Und man muss zugeben, die Pharisäer, die kommen ja manchmal bei uns ein bisschen schlecht weg, aber sie waren vor Johannes des Täufers das Geistlichste, was Israel zu bieten hatte. Ja? Also die wollten es eigentlich im Ansatz her schon richtig machen. Sie wollten das Judentum bewahren vor dem Aussterben, vor den ganzen römischen und griechischen Einflüssen. Sie sagten, wir müssen festhalten an der Tora. Wir müssen festhalten an Jahwe. Ja? Sie waren aber auch diejenigen, die ein religiöses System aufgebaut haben, ein ganz schön kompliziertes Regelwerk, wonach sich die Menschen richten mussten. Und der Grundgedanke war ja eigentlich kein schlechter. Sie hatten gedacht, das Gesetz, das ist so heilig, wir dürfen es auf keinen Fall übertreten, möglichst gar nicht berühren, wir bauen einen Zaun drumherum, dass wir gar nicht an diese heiligen Gesetze rankommen. Und so haben sie noch Haufen Regeln drumherum gemacht, die das Ganze dann irgendwie bewahren sollten. Der Abstand zur Sünde, wenn man das mal so sagen will. So entstand ein ganz, ganz bestimmte Zusatzbestimmungen, damit wir ja nicht in die Nähe dieser Übertretung der Tora kommen. Und so gab es ganz viele Bestimmungen. Nur mal ein Beispiel. Die Tora bietet zum Beispiel am Sabbat zu arbeiten. Habt ihr schon gelesen? Ja? Sabbat sollst du nicht arbeiten. Das verbietet die Tora. Das ist ganz klar beschrieben. Klare Anweisung im Gesetz. Aber die Auslegung, die mündliche Tora dahinter, war, sie verbietet, ein Werkzeug zu berühren am Sabbat. Das war der Zaun. Ja? Bloß nicht in die Nähe kommen, weil schon das bloße Berühren eines Werkzeuges als Sünde betrachtet wurde. Wisst ihr, ich habe mal vor jetzt 28 Jahre her, in Israel am See Genezareth in einem Kibbutz gearbeitet. Und da war ich auch zum Teil mal in der Großküche gewesen, wo die ganzen Kibbutz-Bewohner dann zusammen gegessen hat. In der Küche gearbeitet, auch am Sabbat, abgespült. Und wer musste den Spülautomat einschalten? Der Volontär, ich. Ja. Die Juden? Nein, den Schalter dürfen wir nicht, alles andere ja, den Schalter dürfen wir nicht betätigen. Ja. Und das war mir damals schon sehr suspekt, obwohl ich dieses ganze Regelwerk noch nicht so gekannt hatte oder verstanden hatte. Und so gab es ganz viele solcher Zusatzbestimmungen neben der Tora, die das Leben ganz schön kompliziert gemacht haben für einen jüdischen Menschen, teilweise sogar nicht mehr praktikabel. Und nun befinden wir uns bei unserer Begebenheit in der Gegend von See Genezareth, Nähe von Gadara. Und da ist diese Schweineherde, eine Herde von 2000 Tieren übrigens. Ja, also Massentierhaltung ist nicht nur erst ein recht neues Thema in unserer Zeit, sondern das gab es anscheinend auch schon damals. Aber vielmehr, was mir zu denken gibt, Schweinehaltung in Israel, in diesem jüdischen Gebiet, dazu braucht es doch eine Erklärung, oder? Da braucht es doch eine Begründung. Irgendwas, was die ganze Sache entweder schön redet oder einen frommen man kommt irgendwie in einen frommen Rechtfertigungsdruck. Man muss sich rechtfertigen, um das Ganze irgendwie zu erklären. Und der historische Hintergrund, der ist eigentlich relativ klar oder offensichtlich. Die Ostseite von diesem See Genezareth war so ein bisschen mehr liberal, würde man heute sagen. Liberal unterwegs, die waren recht griechisch geprägt. Da gab es so einen 10-Städte-Verbund. Dekapolis, das war so ein recht griechisch geprägter Ortschaften gewesen. Man hatte dort so manchen wirtschaftlichen Vorteil auch, war weltoffener. Die andere Seite vom See, Kapernaum und die ganzen Ortschaften, da wo Jesus ja auch unterwegs war, die war mehr durch das Pharisäertum geprägt gewesen. Aber hier in dieser Gegend konnte man Handel treiben mit den Griechen. Und die Griechen, sie aßen Schweinefleisch. die Griechen, da war das kein Problem, Schweinefleisch wird da gegessen und es war ein gutes Geschäft. Man musste irgendwie aber die Schweinehaltung ja dann religiös auch begründen. Man musste sich irgendwie Gottes Wort zurechtbiegen und das gibt es ja heute auch. Auslegungen, so wie man es gerade braucht für seine Situation. Und ich habe mir das mal so überlegt, also das ist bloß meine Vermutung, was könnten die Schweinehalter so, oder wie könnten sie sich das so schön geredet haben in der damaligen Zeit, könnten vielleicht gedacht haben, naja, das sind ja sowieso Heiden. Ja? Sind ja sowieso Heiden, sind sowieso unrein, da kommt es auf das Schweinefleisch auch nicht mehr drauf an. Ob wir ihnen das Schweinefleisch liefern oder sich das irgendwo anders herholen, wir machen da noch ein gutes Geschäft dabei, wobei wir natürlich den Zehnten davon schon Gott geben. Ja? Und so Gedanken, worauf wir vielleicht auch kommen würden, ich gehe mal davon aus, dass sie das Schweinefleisch nicht selber gegessen haben. So viel würde ich ihnen mal unterstellen. Aber für die Griechen geht das schon und wir gelangen dadurch zu Wohlstand. Schließlich leben wir ja noch in der Welt, wir müssen sehen, wie wir irgendwie zurechtkommen, wo wir bleiben. Wir tun ja nichts Falsches. Die sind ja eh verloren, die Heiden. So könnte ich, also war meine Gedanken, mir das vorstellen, wie sie das Ganze begründet haben, riesiges Gedankengebäude aufgebaut, wie das halt so ist, wenn der fromme Mensch irgendetwas will. Ja. Und dann bastelt man sich seine Theologie drumherum, um das zurecht zu bekommen. So eine Ersatztheologie, die braucht aber immer Sündenböcke. Die braucht immer jemand anders, der noch schuldiger ist. Der die Schuldigen eigentlich sind. Ja. Dass wir das machen, das ist schon okay, aber die wahren, die richtigen Sünder, das sind die. Das sind die anderen. Ja? Die Pharisäer, sie waren Weltmeister da drin gewesen, in solchen Sachen. Zum Beispiel verbietet die Tora das Reisen am Sabbat auch. Ja? Du sollst am Sabbat nicht reisen. Und die Auslegung dahinter, die Pharisäer machten, die war, Sabbatreisen ist verboten, zu Esel, zu Fuß, aber zu Wasser, das ist okay. Zu Wasser ist okay. Und da ging es in erster Linie um die Schifffahrt. Ja, ist blöd, wenn der Sabbat eintritt und du bist gerade draußen auf dem Meer. Aber was die draus gemacht haben, die haben den armen Esel einen riesigen Wassersack auf den Rücken gebunden und das war ihr Sabbatsattel. Ja? Sie reiteten also auf Wasser. Und das ist schon eine Riesenschweinerei, oder? Die Esel waren wieder die Leidtragenden, die die ganze Heuchelei im wörtlichen Sinne ertragen mussten. Und Jesus sagt mal zu den Pharisäern, ihr legt den Menschen unerträgliche Lasten auf, die ihr selber nicht bereit seid, ich sage es in meinen eigenen Worten, zu tragen, zu leisten. Und auch in unseren Tagen gibt es so verschiedene Deutungs- und Auslegungsweisen von Gottes Wort, die am besten zu unserem Lebensstil oder wie auch immer zu unseren Ansichten passen. Und die das nicht so halten, das sind die weniger Frommen. Da wird ein neues Feindbild aufgebaut, geschaffen, damit wir selber besser dastehen. Ich denke, ich brauche vielleicht keine Beispiele zu nennen aus unserer freikirchlichen, pfingstlichen Vergangenheit. Da gibt es so manches, über das wir heute ja, schmunzeln könnten. Aber manchmal ist es auch traurig, wo es Menschen geschadet hat, vom Glauben abgehalten hat oder vielleicht sogar vom Glauben abgebracht hat. Ja. Vielleicht kennt ihr solche. Schauen wir lieber mal zu unseren Geschwistern in den USA. Ja, das ist einfacher. Für die ist vollkommen klar, Alkohol, das ist vom Teufel. Stimmt's? Wenn er schon mal mit Christen aus den USA zu tun hatte, freikirchlichen Alkohol, das ist vom Teufel. Für die meisten deutschen Pfingstler ist das eigentlich, mit einigen Ausnahmen, ist das eigentlich kein Problem. Die können das überhaupt nicht verstehen. Ja. Hat Paulus nicht auch zu Timotheus gesagt, trink mal etwas Wein wegen deines Unwohlseins? Und dann kann man diskutieren, ist doch gar nicht biblisch und es geht hin und her, steht nicht so in der Bibel, ist halt viel zu gesetzlich. In unseren Gemeinden wiederum kann man in der Regel schon Alkohol trinken, ja, denke ich mal. Das ist eigentlich kein Problem. Aber Rauchen, das geht gar nicht. Merkst du was? Ich finde für den Alkohol, übrigens, ich empfehle beides nicht. im regelmäßigen Konsum, ja, in einer Abhängigkeit, dass wir uns richtig verstehen. Aber ich will bloß mal was deutlich machen. Ich finde für den Alkohol mehr biblische Argumente als für das Rauchen im Wort Gottes. Ja, da kommen dann solche Dinge, wenn Gott dir wollte, dass du rauchst, dann hätte sie dir einen Schornstein und so weiter, ne, auf den Kopf gesetzt. Aber das sind irgendwie Argumente. Oder der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich kenne all diese Begründungen und da ist auch vieles Wahres dran, aber bemerkenswert ist immer, wenn man so eine Sache isoliert betrachtet, herausnimmt, daran halte ich mich und alles andere sind die Bösen, die Sünder, die das falsch machen. Ja. Und da gibt es ganz viele Beispiele in unserer Vergangenheit. Ich habe noch nie gehört, dass einer aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde, weil er seinen Müll nicht richtig getrennt hat. Oder? Ihr? Hey, hör mal, Schöpfung Gottes, bewahren. Es ist immer interessant, welchen Dingen wir Bedeutung zumessen und aus welchem Grund. Ja, oftmals sind es die Dinge, die uns leicht fallen zu halten. Wenn jetzt jemand schon fast keine Haare mehr hat und sagt, ich brauche, also kurze Haare ist für einen Mann Pflicht, dann ne, ist es für ihn leicht. Oder andere Dinge überhaupt. Aber es sind meistens sehr verdächtig Punkte, so isolierte Punkte, die angeprangert werden, herausgestellt, wo man Schwächen von Menschen vielleicht auch thematisiert. Manchmal hat man den Eindruck, wir als Pfingstler, wir haben auf die Gesundheit besonders sehr geachtet. Ja. Der Tempel, der Leib, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber ein Mensch mit 100 Kilo Übergewicht kann gut Ältester werden. Ja. Immer so ein isolierter Punkt, wenn ihr wisst, was ich meine, immer so ein isolierter Punkt, das ist verdächtig und da wittere ich so Selbstgerechtigkeit dahinter. Und dann war auch der Fernseher verboten. Ja, einige von euch können sich noch an die Zeit erinnern. Irgendwann kam dann auch der Frommste auf den Gedanken, sich so einen Fernseher anzuschaffen. Dann gab es diese Schrankwände, wo man so Türen dran hatte. Wenn irgendein Bruder dann zu Besuch kam oder vielleicht sogar der Pastor, dann konnte man den Fernseher verschwinden lassen. Und dann musste auch wieder die Theologie angepasst werden. Ja, Fernseher ist nicht so schlimm, aber der ins Kino geht, das sind die wirklichen Sünder. Die sitzen, wo die Spötter sitzen. Ja. Oder das Tanzen. Immer wieder wurde die Theologie angepasst. Tanzen, ja. Und da wurde argumentiert, ja, wer wiedergeboren ist, der kann sich in so einer Atmosphäre nicht wohlfühlen. Der Jesus wirklich liebt, geht da nicht hin. Heute ist mancher Lobpreis lauter und nebliger als in mancher Diskothek. Ja, also so ändern sich die Zeiten und es wird alles wieder angepasst. Aber warum sage ich das Ganze? Ich will da nicht, auch die Vergangenheit, die liegt ja hinter uns, aber ich möchte uns ein bisschen sensibel machen, weil auch in unserer Zeit gibt es solche Festlegungen. Das ist richtig, das ist mir wichtig, das halte ich und das verlange ich auch von dem anderen und ich finde da meine Begründungen dafür. So ungefähr. Wisst ihr, wir als Familie, wir haben bis heute keinen Fernseher. Aber nicht, weil mir das damals jemand diktiert hatte, als ich zum Glauben gekommen bin. Durch die ich zum Glauben gekommen bin, die hatten einen Fernseher gehabt. Ringsrum mit den Christen, die hatten alle einen Fernseher. War kein Problem gewesen. Aber das war eine Sache zwischen mir und Gott gewesen. Ja? Gott hat zu mir gesagt, Jens, wenn du diese Kiste behältst, das hält dich von der Nachfolge ab. Aber das kann ich doch nicht von jemand anders verlangen, was Gott zu mir sagt, oder? Und das sind alles solche Dinge, die mich immer hellhörig machen und ja, irgendwie bei diesen Schweinen habe ich so eine Schweinetheologie auch vermutet, die dahinter steckt. Jesus spricht ja auch bei dem, habe ich vorhin schon gesagt, bei dem verlorenen Sohn von einem Schweinebauern. Entweder dieser junge Mann ist in dieses Gebiet gereist, und weil er dort das Leben pulsierte, oder es gab noch irgendwo anders auch in Israel Schweinehaltung. Man weiß das nicht so genau. Ist ja eine fiktive Geschichte, also kann das auch einfach bloß so erfunden sein. Jedenfalls hier gab es einen Menschen, der in den Grabhöhlen hauste, besessen war. Böse Geister beherrschten ihn, quälten ihn und nicht mal Ketten konnten diesen Mann heilen. Was da für Kräfte wirksam werden, für Kräfte nach außen treten. Nicht mal mit Ketten war er zu halten und er selbst schlägt sich mit Steinen. Er bestraft sich irgendwie selbst durch diese gängige Methode der Juden damals bei schweren Sünden, Steinigung. Ja. Hatte vielleicht Schuldgefühle gehabt, was auch immer, was ihn so in den Wahnsinn getrieben hat. Dämonen belagerten ihn. Doch dann begegnet er dem. Er begegnet dem, vor dem sich sogar die Dämonen beugen. ja, die bösen Geister sich niederwerfen. Und wisst ihr, was mich immer hier bei dieser Geschichte verwundert? Jesus lässt sich auf eine Verhandlung mit diesen Dämonen ein. Ja? Mit diesen unreinen Geistern. Nachdem sie sich vorgestellt hatten, dann gewährt er ihnen sogar ihre Bitte. Und das verwundert mich schon. Das ist seltsam. Die Dämonen fühlten sich anscheinend wohl in dieser Gegend und machten den Vorschlag: Herr Jesus, wir gehen in die Schweine. Lass uns bitte hier, wir wollen in die Schweine fahren. Und Jesus sagt: Okay, dann ab in die Schweine. Hatte Jesus Mitleid mit den Dämonen gehabt? Was meint ihr? War es Mitleid oder ahnte er, dass er so zwei Probleme los wird? Die Dämonen trieben die Schweine kollektiv in den Selbstmord und so war Jesus die Dämonen und das Schweinefleisch los gewesen. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, super. Manchmal benutzt, und das kann es vielleicht zum Denken geben, manchmal benutzt Jesus sogar böse Geister, um das Unreine aus der Welt zu schaffen. Das ist schon heavy. Interessant. Doch der Hauptfokus bei dieser Begebenheit liegt auf diesem Mann, der belastet war, eigentlich verdammt, ein schreckliches Leben zu führen, unfrei, und für ihn geschieht ein Wunder. Ein Wunder Gottes, was für alle Umstehenden auch sichtbar war. Furcht kam über sie alle, die das live gesehen hatten und später, die davon gehört hatten. Aber wisst ihr, statt Jesus anzuerkennen als den Sohn Gottes zu erkennen, was die Dämonen übrigens gemacht haben, die Menschen, sie bitten ihn, dass er sie verlässt, dass sie wieder geht. Die Menschen schickten ihn weg. Wir wollen dich nicht in unserer Gegend halten. Verlass unsere Gegend. Vielleicht haben sie gedacht, das bringt zu viel ans Licht. Ich müsste mein Leben ändern. Was auch immer sie dabei gedacht haben. Ja. Bisher lief doch alles so gut mit den Schweinen. Es überrascht mich ja nicht, dass die Dämonen die Gegenwart Jesu nicht aushalten. Das kann ich verstehen, dass sie in Panik geraten, als der Sohn Gottes auftaucht. Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht, sagt der böse Geist. Ja. Die Dämonen halten die Gegenwart des Erlösers nicht aus. Aber wisst ihr, was mich so traurig macht? Die Menschen auch nicht. Diese Menschen hier auch nicht. Sie bitten Jesus zu gehen, weil sie spüren, wenn er hier bleibt, dann ändern sich die Dinge. Dann laufen die Dinge anders. Wir müssen anders laufen. Ja. Und Jesus kommt und befreit diesen Menschen und somit eigentlich auch die anderen Menschen, denn dieser Mensch war ein Problem für die. Er war nicht in den Griff zu bekommen, aber statt Freude, Dankbarkeit, vielleicht eine Bewegung zur Buße, zur Umkehr, nein, sie schicken Jesus, den Sohn Gottes, weg. Gut, Jesus hatte ihnen das Geschäft vermasselt, ihre Einnahmequelle war dahin, aber sie wollten lieber diese Schweinerei weiter betreiben, anstatt ihre Herzen verändern zu lassen. Nur bei einem wurde an diesem Tag sein Herz verändert. Viele haben das Wunder gesehen. Viele haben diese Austreibung der Dämonen miterlebt. Berichtete man von der Vollmacht Jesu. Ja, aber nur einer hat sich Jesus zugewandt. Nur einer hat Jesus Christus als den Sohn Gottes, als den Erlöser erkannt. Und das ist traurig. Das ist traurig. Wir denken ja manchmal, es müssten mehr Zeichen und Wunder geschehen in unserer Zeit. Dann würden sich die Menschen bekehren. Aber hier sieht man Fehlanzeige. Fehlanzeige. Und die Botschaft dieser Geschichte: Jesus bringt Befreiung. Freisetzung von Dingen, die uns quälen, die uns herumtreiben, die uns fesseln wollen. Jesus befreit von Dingen, die uns ausgrenzen und unnahbar machen. Jesus befreit uns von Dingen, die uns zum Schreien und zum Zermattern bringen, wie hier bei diesem Mann. Aber es war auch dieser Mann, der sagte: Jesus, ich will deine Nähe nie mehr verlassen. Ich möchte bei dir bleiben. Lass mich mit dir gehen. Herr, ich möchte mit dir gehen, denn ich spüre, in deiner Nähe geht es mir am besten. Da bin ich am besten aufgehoben. Vielleicht hat er gedacht, ach, wäre das schön, mit all den Heiligen zu Füßen Jesus zu sitzen, jeden Tag Lobpreis. Das wäre doch schön, oder? Auch für uns. Doch auch für uns, wie für diesen Mann hier, hat Jesus noch einen Auftrag in dieser Welt. Und so sagt er zu ihm, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähl ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er gnädig gewesen ist. Jesus schickt ihn zurück in seine Familie, in seine Umgebung. Und was macht dieser Mann? Nicht nur das, sondern er wanderte durch das ganze Gebiet der 10 Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Er tut mehr als das, was Jesus ihn aufträgt. Ich bin manchmal schon froh, wenn ich das tue, was Jesus auf mir aufträgt. Ja? Er tut mehr, weil sein Herz voll ist. Voll ist von dem, was er selber erlebt hat, das möchte er mit anderen Menschen teilen. Er verkündigt, Jesus ist der Erlöser. Er allein schenkt Befreiung, Vergebung, neues Leben. Und auch wir sind dazu immer wieder aufgerufen, das hinauszurufen in diese Welt, den Menschen, die wir tagtäglich begegnen. Gott möchte zunächst ein Wunder an uns tun, damit er durch uns ein Wunder an den Menschen tun kann. Und das größte Wunder für mich ist es immer wieder, wenn ein Mensch diese Befreiung und diese Vergebung durch Jesus Christus erleben darf. Dass er Jesus in sein Leben aufnimmt und somit ein neues Leben beginnen kann, mit dem Sohn des Höchsten, des allmächtigen Gottes. Ja. Amen. Amen. Lasst uns nochmal aufstehen und gemeinsam beten.